das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Es war ein dramatischer, ein turbulenter Tag im Deutschen Bundestag. Selten wurde im Hohen Haus so emotional und scharf gestritten. Am Ende scheiterte Friedrich Merz mit seinem Gesetzesantrag für Verschärfungen in der Migrationspolitik, wie etwa beim Familiennachzug. Hat er da zu hoch gepokert? War er sich der Mehrheit zu sicher, die es dann doch nicht gab? Jedenfalls wurde doch nicht zum ersten Mal ein Gesetz mit Hilfe der Stimmen der AfD verabschiedet. Welche Auswirkungen diese wortreichen Stunden im Bundestag heute, diese Niederlage für den Unionskanzlerkandidaten im Wahlkampf haben werden, das ist im Moment natürlich nur Spekulation. Als Verlierer jedenfalls sah sich keine Partei. Über einen denkwürdigen Tag im Parlament, Gabor Hallas.
Es war ein langer Tag, anstrengend. Viel wurde gesprochen und ist doch nicht abschließend geklärt.
Es schafft Klarheit, wo wir stehen, und es verschafft Klarheit, wo die Sozialdemokraten und wo die Grünen stehen.
Herr Merz ist heute zweimal gescheitert. Gescheitert, den Weg zur AfD zu suchen. Gescheitert an der Mehrheit im Deutschen Bundestag.
Ein Scheitern, über das Sie sich freuen, die AfD und Ihre Kanzlerkandidatin.
Das ist die Demontage von Friedrich Merz als Kanzlerkandidat gewesen. Friedrich Merz ist als Tiger gesprungen und endete als Bettvorleger.
Ehrlich gesagt, diese Äußerung, die nehme ich nicht ernst. Und ich meine, Sie haben das ja auch im Plenum heute gesehen, mit welcher Polemik da gegen uns argumentiert wird. Das zeigt eben, diese AfD will uns zerstören.
Das Drama beginnt Stunden zuvor, die Sitzung unterbrochen. Pendeldiplomatie im Bundestag. Grüne, SPD, Union und FDP verhandeln, abstimmen oder nicht. Das Gesetz wieder in den Innenausschuss verweisen. Niemand weiß so genau, wie das alles enden soll.
Wir wollen Ordnung in der Migrationspolitik und wir wollen, dass das mit breiter demokratischer Mehrheit beschlossen wird. Und jetzt liegt es einzig und allein an Sozialdemokraten und Grünen.
Wer ist verantwortlich? Über diese Frage lässt sich gut diskutieren. Im Plenum beginnt langes Warten, gut 3 Stunden lang, in der sie verhandeln und beraten. Und wer lange wartet, kommt auch auf so manche Idee. Die Altkanzlerin in Buchform ist zurück auf der Regierungsbank. Die Grünen haben sie dort platziert. Als das Warten endlich vorbei ist und es keine Einigung gibt, beginnt eine Debatte, die es in sich hat.
Der Sündenfall wird sie für immer begleiten. Aber das Tor zur Hölle, ja, ich sage es, das Tor zur Hölle können wir noch gemeinsam schließen.
Von meiner Partei aus reicht niemand der AfD die Hand. Niemand.
Und dann wird es sehr persönlich.
Herr Merz, schließen Sie aus, dass Sie oder jemand anderes aus Ihren Reihen sich bei der Wahl des Bundeskanzlers mit den Stimmen der AfD ins Amt wählen lässt?
Ich denke überhaupt nicht dran, mich auf dieses Niveau in einer solchen Debatte hier einzulassen.
Frau Bundesaußenministerin, es ist schlimm genug, dass Sie hier eine völlig faktenfreie Rede halten.
Er hat der Bundesaußenministerin gerade Lüge vorgeworfen. Und das weiß ich von mir. Ich kenne das nur vom Kindergartenverhalten, dass wenn man nicht mehr weiter weiß, dass man mit solchen Begriffen um sich wirft. Das müssen Sie verantworten. Das ist nicht meine charakterliche Neigung, so zu agieren.
Wenn sich die anderen streiten, dann freut sich vor allem eine Partei. Die AfD schaut sich alles von der Seitenlinie an.
Eine grundsätzliche Änderung in der Migrationspolitik gibt es nur mit der AfD. Wir stehen fest, meine Damen und Herren. Wir tänzeln nicht, wir wanzen uns nicht an Rot-Grün dran.
Ein Gesetz beschlossen nur dank Stimmen der AfD, das wird am Ende verhindert, weil unter anderem nicht alle in der CDU ihrem Chef folgen. Der Jubel fällt nach diesem Tag aber eher leise aus.
Und über all das habe ich mit dem Bundeskanzler vor wenigen Minuten gesprochen, Olaf Scholz von der SPD, der am Abend in Regensburg unterwegs ist. Guten Abend, Herr Scholz.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Friedrich Merz ist mit seinem Gesetzesvorstoß heute gescheitert. War das der Patzer im Wahlkampf, auf den Sie gewartet haben?
Darum geht es nicht. Er hat sich verzockt, aber viel schlimmer ist, dass er gezockt hat. Denn es geht ja bei so einem schlimmen Vorfall, bei einem so schlimmen Mordanschlag, wie wir den in Aschaffenburg gesehen haben, darum, dass wir als demokratische Parteien zusammenarbeiten, dass wir das Land zusammenhalten und nicht auseinanderführen und spalten und Unsicherheit sehen. Das aber hat er gemacht, schon mit dem Entschließungsantrag in dieser Woche, der knapp mit Hilfe der Stimmen der AfD beschlossen wurde und gar nichts bewirken wird, weil es ja nur ein Entschließungsantrag ist. Und auch jetzt mit diesem gescheiterten Gesetz. Es wäre immer möglich gewesen, dass man sich auf viele Fragen miteinander verständigt. Die Hand ist übrigens auch weiter ausgestreckt, aber so geht das nicht, wie er vorgegangen ist. Und er hatte ein Tabu gebrochen, ein Tabu, dass man mit den extremen Rechten nicht zusammenarbeitet. Ein Tabu, über das er selber im November des letzten Jahres noch gesprochen hat, als er im Bundestag gesagt hat, sowas soll nicht geschehen bis zur Bundestagswahl. Keine der Parteien der demokratischen Mitte soll mit den Stimmen der AfD Geschäftsordnungsanträge oder Entschließungsanträge oder Gesetze beschließen. Nun hat er es versucht und einmal gemacht. Und das ist nicht gut für die Zukunft unseres Landes. Also ein wahrscheinlich historischer Tag, aber kein guter.
Aber er wollte es ja zusammen mit Ihnen, mit den demokratischen Parteien der Mitte schaffen. Offenbar haben sich FDP und Union vor allem darum bemüht, sie heute an Bord zu holen. Und vieles, was da heute zur Abstimmung stand, das hat Ihre SPD vor einigen Jahren ja noch befürwortet, ist da mitgegangen. Warum also dieser Widerstand jetzt im Inhalt?
Zunächst mal ist es so, dass er angefangen hat, am Mittwoch einen Entschließungsantrag mit der AfD zu beschließen, dass er das, was hier heute zur Abstimmung stand, auch zur Abstimmung gestellt hat, mit den Worten im Deutschen Bundestag und öffentlich angekündigt, dem könne man zustimmen, er wolle nicht nach links und rechts schauen und er wolle auch nicht verhandeln. Und das hat er auch zu keinem Zeitpunkt versucht. Heute hat es viel Hektik gegeben, nachdem die FDP klugerweise den Tag eingeleitet hat, mit dem Vorschlag, weiter im Innenausschuss zu beraten. Und als dann SPD und Grüne gesagt haben, sie machen da mit, ich habe das sehr befürwortet, sollte es dann plötzlich nicht mehr so sein. Das wäre aber wirklich möglich gewesen, dann hätte man noch ein paar Tage Zeit gehabt, die verfassungswidrigen Teile des Gesetzesvorschlages zu beseitigen, dafür zu sorgen, dass die Dinge auch logisch und vernünftig sind und sich auch noch über das zu unterhalten, was die CDU-CSU gegenwärtig im Bundesrat aufhält, nämlich die Gesetze zur Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die so wichtig sind, um die irreguläre Migration weiter zurückzuführen, das Bundespolizeigesetz, damit unsere Polizei mehr Möglichkeiten hat und die Sicherheitsgesetze, die CDU-CSU im Bundesrat aufgehalten haben. Das hätten wir gerne alles gemeinsam miteinander besprochen. Und wie gesagt, wir würden es auch immer noch gerne tun. Ich jedenfalls werde als Bundeskanzler dafür sorgen, dass die ausgestreckte Hand gegenüber den demokratischen Parteien nicht zurückgezogen wird, obwohl heute ein Tabubruch begangen wurde, als versucht wurde, mit der AfD zusammen das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte ein Gesetz zu beschließen.
Aber wir sind mitten im Wahlkampf und es geht ja auch um die Symbolik und das Signal. Und schärfere Regeln bei der Migrationspolitik befürwortet eine Mehrheit in Deutschland. Haben Sie da keine Angst, dass Sie als Verhinderer trotzdem dastehen und Ihnen das in der Sache, wie gesagt, am Ende doch auf die Füße fällt?
Der einzige Kanzler, der in den letzten 20 Jahren schärfere Regeln in der Asylpolitik durchgesetzt hat, heißt Olaf Scholz. Das habe ich gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass es Grenzkontrollen an allen deutschen Außengrenzen gibt. Wir haben 40.000 Zurückweisungen ausgesprochen. Die irreguläre Migration ist um ein Drittel zurückgegangen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Zahl der Rückführungen erhöht wird. Und wir haben die Möglichkeiten unserer Ausländerbehörden verbessert, indem wir zum Beispiel Ausreisegewahrsam und abschiebehaft leichter möglich und länger möglich gemacht haben. Alles das zeigt ja, dass es einfach möglich wäre, sich zu verständigen.
Und aber wenn Herr es Scholz, nur das Problem haben Sie doch trotzdem, dass Politik, im Moment es so aussieht,
dann hilft das nicht.
Es wäre nicht genug getan worden.
Ich habe ein Problem damit, dass es offenbar notwendig ist, dass ich den Fakt, dass wir ein Drittel Rückgang haben, selber sagen muss und er nicht Gegenstand allgemeiner Berichterstattung ist. Das ist vielleicht auch etwas, über das man mal diskutieren muss. Aber ich sage ausdrücklich, es soll auch weiter zurückgehen. Nur, was man nicht tun darf, ist das Grundgesetz brechen. Und was man nicht tun darf, ist die europäischen Verträge kaputt machen. Denn wir haben ja gerade was durchgesetzt. Wir haben in mühseligen Verhandlungen, die jahrelang nicht geklappt haben, die europäischen anderen Mitgliedsländer davon überzeugt, dass sie unsere Probleme mitlösen, indem die europäischen Außengrenzen besser geschützt werden, indem dafür gesorgt wird, dass viele Verfahren an den Außengrenzen bereits stattfinden, indem wir dafür gesorgt haben, dass in Europa Flüchtlinge registriert und nicht durchgewunken werden, indem wir einen gemeinsamen Verteilschlüssel vereinbart haben und indem es leichter wird, diejenigen, die in anderen Ländern ihr Verfahren betreiben sollen, zurückzuschicken. Alles das sollte jetzt im Bundestag aufgrund der Gesetze der von mir geführten Bundesregierung auch noch mal festgelegt werden und wäre gefährdet, wenn man als das Land, das von den europäischen Regeln, die nächstes Jahr in Kraft treten, profitiert, sagt, wir halten uns erstmal nicht an europäisches Recht, wie es Herr Merz vorgeschlagen hat.
Da wurde heute ganz schön heftig gestritten im Bundestag und da schien das Tischtuch ziemlich zerschnitten in viele Richtungen. Aber blicken wir mal auf die Zeit nach der Bundestagswahl. Ist nach dieser Woche auch, mit Blick auf Mittwoch, eine mögliche Koalition mit der Union von SPD-Seite überhaupt noch möglich?
Eins ist ganz klar für die Bürgerinnen und Bürger und deshalb ist der traurige Tag, die traurige Woche mit dem Tabubruch seitens der CDU/CSU auch wichtig für die Bürgerinnen und Bürger. Sie wissen, dass Herr Merz sein Wort, dass er keine gemeinsamen Anträge mit der AfD beschließen will, gebrochen hat und dass es ihm, wie er selber öffentlich gesagt hat, egal ist, wer seinen Anträgen zustimmt. Deshalb müssen die Bürgerinnen und Bürger auch befürchten, dass es ihm vielleicht egal sein wird, wer ihn zum Kanzler wählt. Und deshalb ist es wichtig, dass es keine schwarz-blaue Mehrheit gibt, sonst kann uns ein österreichisches Erwachen passieren. Denn auch in Österreich haben alle Parteien gesagt, sie wollen nicht mit der FPÖ regieren. Und nun hat die Schwesterpartei der ÖVP sogar sich bereit erklärt, einen FPÖ-Kanzler Kickl mitzuwählen. Also, das ist eine große Gefahr. Man kann Herrn Merz in diesen Aussagen nicht trauen.
Sagt der Bundeskanzler. Herr Scholz, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Schönen Dank.
Tja, soweit der Bundeskanzler. Aber was bedeutet diese Abstimmung heute gemeinsam mit der vom Mittwoch für den Kanzlerkandidaten der Union? Die führt in Umfragen bislang ja deutlich, aber der Kurs beim Thema Migration, den Friedrich Merz nach dem Anschlag von Aschaffenburg da eingeschlagen hat und dieses Inkaufnehmen notfalls mit Stimmen der AfD ans Ziel zu kommen, das hat nicht nur für Widerstand im Parlament, sondern auch zu Demonstrationen im Land geführt. Auch heute Abend wieder, wo Friedrich Merz in Erfurt erwartet wurde. Manuel Mehlhorn und Sebastian Münster berichten.
Hamburg heute Nachmittag. Tausende sind gekommen, um gegen Friedrich Merz und seine neue Nähe zur AfD zu protestieren. Über das Zustrombegrenzungsgesetz ist zu diesem Zeitpunkt im Bundestag noch nicht abgestimmt worden. Dass das heute noch scheitern wird, steht noch nicht fest. Die Menschen hier sind trotzdem da.
Weil Merz eben mit seiner Politik alle Regeln verletzt, die wir jemals nach dem Krieg hatten.
Dass ich einfach nicht mich einschränken muss, dass meine Freunde, die hier von weit her kommen, sich auch einschränken müssen, dass sie abgeschoben werden, Angst haben müssen.
Ich bin ja ein Gastarbeiterkind, was hier groß geworden ist. Und deswegen muss ich erst recht dabei sein, weil wir es irgendwie doppelt abkriegen. Nicht nur diese Debatte, ich muss mich ständig dafür rechtfertigen, habe ich das Gefühl, immer mehr.
In Hannover klettern am Nachmittag linke Aktivisten auf den Balkon der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands und hissen Banner. Die CDU stellt Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs. Am Abend in Erfurt. Demo gegen den Bundesvorsitzenden der Union, Friedrich Merz. Dass seine Partei für ihren Gesetzesentwurf bewusst die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat, ist für die Demonstranten ein Tabubruch. Hier hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass der Gesetzesentwurf der Union gescheitert ist.
Erstmal klingt es wie ein Erfolg, aber warten wir, was in den nächsten Wochen kommt. Also ich denke, dass es der Anfang von etwas war, was wir alle noch nicht ganz einschätzen konnten.
Bei der Wahlkampfveranstaltung in der Halle warten am Abend alle auf Friedrich Merz, der sich mit Verspätung auf den Weg von Berlin nach Erfurt macht. Zeit für die Parteimitglieder, die Entscheidung der Unionsfraktion im Bundestag zu erklären.
Man spürt einfach, die Leute nach den ganzen Anschlägen sind einfach verunsichert, also zuletzt in Aschaffenburg ja. Also es ist eine Nervosität in der Bevölkerung zu spüren einfach. Und ich glaube, die Politik muss auf sowas eine Antwort geben. Also nur zu sagen, es ist jetzt wieder ein bedauerlicher Einzelfall und es tut uns leid und das hilft einmal und hilft vielleicht auch zweimal, aber irgendwann hilft es halt nicht mehr. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt.
Der Wunsch nach einem Politikwechsel hier bei der Union in Erfurt ist groß. Viele vertreten die Auffassung, dass politische Standpunkte entscheidend sind.
Positionen, die die AfD vertritt, sind nicht meine Positionen. Aber es geht darum, die Spaltung unserer Gesellschaft zu überwinden. Und es ist in der parlamentarischen Demokratie legitim, dass man für eine Mehrheit ringt, für den eigenen Antrag. Und am Ende darf es nicht davon abhängig sein, ob ich einen Antrag stelle, wenn im Vorfeld klar ist, wer dafür stimmt oder wer dagegen stimmt.
Was bedeutet der Vorstoß von Friedrich Merz für den weiteren Wahlkampf der Union? Politikwissenschaftler Oliver Lemke sieht darin einen Strategiewechsel, der die Partei belaste.
Es ist taktisch natürlich unklug, weil es automatisch ohne Not die Brandmauer-Diskussion wieder eröffnet. Es ist etwas, was die eigene Partei heftig jetzt unter Druck setzt, nach der Kritik von Merkel an Merz zumal.
Davon ist hier in Erfurt nicht so viel zu spüren. Von seinen Anhängern bekommt Merz überwiegend Rückendeckung. Sie warten trotz stundenlanger Verspätung auf ihren Kanzlerkandidaten.
Und ebenfalls kurz vor der Sendung habe ich mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der Union, Thorsten Frey, über all das gesprochen, der am Abend in Stuttgart gelandet ist. Guten Abend, Herr Frey.
Schönen guten Abend, Herr Zamperoni.
Trotz aller Kritik haben Sie Ihren Gesetzesentwurf zur Abstimmung gebracht und es ist gescheitert. War es das alles wert?
Man muss sich überlegen, weswegen wir das gemacht haben. Wir haben das gemacht, weil wir eine Situation in Deutschland haben, die dringendes Handeln erfordern. Wir haben zuletzt die Attentate in Magdeburg und Aschaffenburg erlebt. Kleine Kinder sind angegriffen, getötet worden. Und vor diesem Hintergrund war dringender Handlungsbedarf. Wir hätten uns gewünscht, dass wir nicht nur mit der FDP, sondern auch mit SPD und Grünen hier zu einem gemeinsamen Handeln gekommen wären. Wir haben das heute über Stunden während der Plenarsitzung noch versucht. Leider hat es nicht funktioniert.
Aber Sie haben doch am Mittwoch gesehen, wie groß das Entsetzen war. Und diesmal ging es nicht um eine Absichtserklärung, sondern um ein handfestes Gesetz. Hätten Sie da nicht ahnen können oder müssen, dass es da noch mehr mit Skrupel geben würde?
Wir haben ja am Mittwoch die Regierungserklärung des Bundeskanzlers erlebt. Und der Bundeskanzler hat sich am Oppositionsführer abgearbeitet, hat aber nicht einen einzigen Vorschlag gemacht, wie wir zu mehr Sicherheit und auch zu Begrenzung von Migration in Deutschland kommen können. Und vor diesem Hintergrund war wirklich kein Raum für irgendwelche taktischen Spielchen, sondern wir mussten die Dinge, die wir schon im September des letzten Jahres auf den Weg gebracht haben, dann auch zur Abstimmung bringen können. Und Sie haben es ja erlebt, wir haben die Plenartagesordnung heute für etwa 4 Stunden unterbrochen, um mit FDP, mit SPD, mit Grünen intensiv zu verhandeln, auch die Fraktionen entsprechend mitzunehmen und zu überlegen, was man in dieser Situation tun kann. Und es ist sehr schade, dass sich SPD und Grüne dem verweigert haben und damit auch die Migrationswende in Deutschland heute verhindert haben.
Aber Herr Frey, am Ende fehlten Ihnen auch 12 Stimmen aus der eigenen Fraktion. Es gab auch Empörung von Kirchen, von vielen Verbänden. Ist der Friedrich Merz dann nicht auch gescheitert und mit diesem nicht links, nicht rechts gucken Kurs dann möglicherweise dann doch nicht der richtige Kanzlerkandidat für die Union?
Also erstens ist Friedrich Merz nicht gescheitert und zweitens ist er der absolut richtige Kanzlerkandidat. Und wenn Sie sich mal das Abstimmungsverhalten anschauen, dann sehen Sie jedenfalls, dass es aus der Unionsfraktion keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen gegeben hat. Es gab auch Kolleginnen und Kollegen, die krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnten. Also wir haben schon mit einem hohen Maß an Geschlossenheit hier agiert und hatten heute über den Tag hinweg 3 Fraktionssitzungen, so wie wahrscheinlich die anderen Fraktionen auch. Also wir haben mit einem hohen Maß an Geschlossenheit agiert und ich finde auch die Debatte hat gezeigt, dass die Argumente auf unserer Seite sind. SPD und Grüne haben ja vor allen Dingen über die Symptome gesprochen. Wir wollten über die Ursachen sprechen. Zum einen die Verhinderung von Gewalt, aber auch davon, wie man dem Erstarken von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten in Deutschland Einhalt gebieten kann. Und das schafft man eben nur, indem man den Nährboden entzieht, indem wir die Probleme und Herausforderungen lösen. Das haben wir heute versucht. Wir haben es versucht mit anderen gemeinsam. Auch mit SPD und Grünen. Und es ist enttäuschend, dass es nicht geklappt hat.
Aber wenn es Ihnen um die Sache so sehr geht, warum haben Sie dann diesen Entwurf nicht wieder zurück an den Innenausschuss für Beratung mit SPD und mit Grünen geschickt? Die haben Sie ja geradezu dazu angefleht. So empfanden die das aber stattdessen als eine Art Erpressung, als friss und stirb, wie Fraktionschef der SPD Mützenich das dann empört gesagt hat.
Nein, das ist nicht ganz richtig. Also SPD und Grüne haben zum Ende der Debatte diesen Vorschlag noch mal gebracht. Aber darüber haben wir Stunden zuvor gesprochen und verhandelt. Und SPD und Grüne haben uns glasklar gesagt, dass sie unseren Entwurf im Ausschuss verhungern lassen wollen. Sie wollen, dass er der Diskontinuität anheimfällt. Jedenfalls waren sie überhaupt nicht bereit, in der Sache zu verhandeln und zu sprechen. Das haben sie uns glasklar signalisiert und offen ins Gesicht gesagt. Und insofern war das im Grunde genommen an Falschheit nicht zu überbieten, am Ende der Debatte noch zu suggerieren, dass man tatsächlich darüber reden konnte. Sie haben es ausgeschlossen. Sie wollten gerade nicht in der Sache mit uns verhandeln. Und deshalb gab es leider diesen Weg nicht.
Aber am Schluss hat es eben nicht gereicht und auch von der FDP kamen nicht alle geschlossen dazu. Und Friedrich Merz hat dann die FDP sogar noch beschimpft, mehr oder weniger, dass sie da zu viele Abweichler hatte. Hat er sich jetzt das auch noch mit der FDP verscherzt?
Nein, und ich glaube, man muss das insgesamt auch sehr nüchtern betrachten. Wir haben seit dem 6. November einen Deutschen Bundestag, in dem es keine Mehrheiten mehr gibt. Und deswegen erleben wir Konstellationen, die nur sehr schwer vorherberechenbar sind. Auch wir haben keine Mehrheit im Deutschen Bundestag, so wie Olaf Scholz und Rot-Grün keine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Dafür können wir aber nichts. Die Ampelkoalition ist zerbrochen. Der Bundeskanzler trägt dafür die Verantwortung. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir einigermaßen ordentlich den Wahltag erreichen. Darum geht es. Und dann liegt die Aufgabe bei den Wählerinnen und Wählern, eine Entscheidung zu treffen. Sie müssen.
Aber Herr Frey, bei all dem Risiko, dass da heute im Raum stand, all dem Risiko, dass diese Entscheidung heute auch so schiefgehen und so krachen, scheitern könnte, wie es dann getan oder wie es passiert ist, würden Sie das jederzeit wieder so machen? Mit allen Scherben, die es da jetzt gibt?
Ja, aber Herr Zamperoni, was wären denn die anderen Möglichkeiten gewesen? Wir haben sie doch gesucht, die anderen Möglichkeiten. Was für uns keine Option ist, ist nicht handeln. Dafür sind zu viele Menschen in Deutschland gestorben. Und das sind wir auch den Opfern und den Hinterbliebenen schuldig, dass wir alles tun, um für mehr Sicherheit zu sorgen, dass wir auch für die Kontrolle des Migrationsgeschehens in Deutschland sorgen. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Und es ist schade, dass SPD und Grüne sich dem entzogen haben.
Sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Herr Frey. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Zamperoni.
Und zu den heutigen Ereignissen im Deutschen Bundestag hat unsere ARD-Hauptstadtkorrespondentin Iris Seiram vom Rundfunk Berlin-Brandenburg folgende Meinung.
Wer bislang keine Angst vor einem Kontrollverlust hatte, Sorge davor, dass Probleme nicht mehr gelöst werden, der kann es spätestens nach diesem Tag haben. Und wofür? Für einen Gesetzesentwurf, bei dem von vornherein recht klar war, dass er seinen Weg ins Bundesgesetzblatt niemals gefunden hätte, niemals wirklich in die Umsetzung gekommen wäre. Wie man irreguläre Migration sicher und menschenwürdig gestaltet, eine hochkomplexe Frage, gehört immer in den Bundestag, aber nicht 3 Wochen vor der Wahl, wo sie Friedrich Merz aber mit der Brechstange eingebracht hat. Die Reaktionen der anderen Parteien, viel Vertrauen hat das bei mir mit dieser Rhetorik von Lügen und einer Hölle, die sich auftut, aber auch nicht aufkommen lassen. Dass diese Parteien in der Lage sind, die wichtigen Probleme Deutschlands zu lösen. Das einst geschlossene Fairnessabkommen der Parteien im Wahlkampf zwischen Union, SPD, Grünen und FDP, eigentlich nur noch ein großer Witz. Ginge es wirklich um die schrecklichen Taten, müsste man sich doch viel mehr mit dem Warum auseinandersetzen. Warum hat bereits die Anwendung geltenden Rechts nicht funktioniert? Man könnte auch politische Verantwortung übernehmen. Grüße an dieser Stelle an die Innenministerin. Dass viele das Gefühl haben, es passiert einfach nichts. Politik dreht sich nur um sich selbst. Heute gab es einen sehr guten Beweis dafür. Ganz persönlich macht es mich betroffen, wie seit Monaten auf dem Rücken von Migranten Wahlkampf gemacht wird. Je nachdem, wie es gerade ins politische Bild passt. Runter reduziert auf reine Argumentationsmasse für rechts und auch für links. Nur radikale oder hilfsbedürftige Opfer. Dieses Schwarz-Weiß-Denken hilft niemandem, genauso wenig wie dieser unwürdige Tag im Parlament.
Die Meinung von Iris Seiram. Um Mitternacht ist es genau 5 Jahre her, dass Großbritannien offiziell aus der EU ausgetreten ist, nachdem 2016 eine knappe Mehrheit im Vereinigten Königreich für den Brexit gestimmt hatte. Prognosen kommen zu dem Schluss, dass der Brexit das Land auf längere Sicht 4% Wachstum kostet und das Handelsvolumen um etwa 15% senkt. Und auch wenn es insgesamt etwas ruhiger geworden ist rund um das EU-Aus, die alten Konflikte zwischen Brexit-Gegnern und Befürwortern, die brodeln weiter unter der Oberfläche. Mareike Aden hat zum Jahrestag Melton Mowbray, eine Kleinstadt in der Nähe von Nottingham, besucht.
Der Tag beginnt deftig in der Markthalle der englischen Kleinstadt Melton Mowbray. In den Jahren, als das Land über den Brexit stritt, haben sie auch hier heiß diskutiert. Die große Mehrheit der Meltoner war damals für den EU-Austritt und so klingt es heute immer noch. Aber viele hatten sich mehr erhofft vom Brexit, auch Imbissstandbesitzer Dave Brent.
To be honest.
Die Zuwanderung ist nach wie vor außer Kontrolle. Eigentlich sind wir doch jetzt Herr über unsere Grenzen. Nebenan läuft die wöchentliche Schafauktion. Seit dem Brexit exportieren von hier vor allem Großhändler in die EU. Für die kleineren ist es zu kompliziert, zu teuer geworden. Die Bauern, die hier verkaufen, kümmert das wenig. Für ihre Schafe erzielen sie derzeit gute Preise. Die Nachfrage ist international groß. Die Dinge haben sich ganz gut entwickelt seit dem Brexit, außer bei den EU-Subventionen. Die fehlen, aber die Preise sind gut. Auch die meisten Bauern aus der Umgebung waren und sind pro Brexit. Aber mit ihrer Gesamtlage sind sie trotzdem nicht zufrieden. Von der eigenen Regierung, ob konservativ oder Labour, fühlten sie sich zuletzt zu wenig unterstützt. Das hört der Inhaber der Auktionshalle immer wieder.
They are learning that
unsere Bauern merken gerade, dass sie sich nicht mehr auf die Proteste von Bauern aus Frankreich, den Niederlanden oder Deutschland verlassen können, wenn es um Interessen der Landwirtschaft geht. Sie müssen jetzt selbst ran und protestieren und das sehen wir jetzt. In dieser kleinen Brauerei in Melton vermissen sie den EU-Binnenmarkt. Frankreich, Italien, Spanien, das waren einmal Märkte mit viel Wachstumspotenzial für sie. Aber der Export lohnt nicht mehr. Ein weiteres Problem, anders als zu EU-Zeiten gäbe es keine Förderprogramme für Kleinunternehmen mehr. Ein Freihandelsabkommen mit Europa und eine enge Annäherung wären toll. Trotzdem können wir als Business auch ohne das klarkommen. Aber dass meine Kinder eines Tages nicht einfach überall in Europa studieren und leben können, das bricht mir wirklich das Herz. Am Abend im Meltoner Crown Pub. An einem Ecktisch sitzen Aktivisten der kleineren liberaldemokratischen Partei, die als einzige offen für einen Wiedereintritt in die EU wirbt. Sie sagen, vor den wahren Folgen des Brexit würden dessen Anhänger die Augen verschließen. Sie würden doch nie zugeben, dass es ein Fehler war, für den Brexit zu stimmen und dass sie den Lügen, die ihnen manche Politiker erzählt haben, auf den Leim gegangen sind. Vieles, was aus meiner Sicht inakzeptabel und rassistisch ist, gerade beim Thema Einwanderung, ist offenbar jetzt salonfähig. Und diese Tür hat der Brexit geöffnet und die Narrative, die uns dahin geführt haben. Und diese Tür konnten wir bis heute nicht schließen. Doch auch die Brexit-Gegner in Melton Mowbray wissen, daran, dass sie raus sind aus der EU, wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern.
Und jetzt kompakte Nachrichten des Tages, Thorsten, mit dir.
US-Präsident Trump hat am Abend angekündigt, dass Zölle gegen die EU verhängt werden sollen. Zur Begründung sagte er, die EU habe die USA nicht gut behandelt. Bereits von morgen an werden Zölle auf Produkte aus Mexiko, Kanada und China erhoben. Für Waren aus Mexiko und Kanada sind das 25% Aufschlag, für Importe aus China 10%. Damit sollten die drei Länder dazu gebracht werden, härter gegen illegale Einwanderung und die Einfuhr von Drogen nach Amerika vorzugehen. Die schwächelnde Wirtschaft in Deutschland drückt weiter auf den Arbeitsmarkt. Zu Jahresbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich gestiegen. Im Januar waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 2.993.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 186.000 mehr als im Dezember und 187.000 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,4%. Die Verbraucherpreise sind zum Jahresbeginn weniger stark gestiegen als gedacht. Im Januar fiel die Inflationsrate auf 2,3%, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Zahlen mitteilte. Im Dezember waren es noch 2,6%. Energie wurde im Vergleich etwas billiger und dämpfte so die Inflationsrate. Zudem schwächte sich der Anstieg der Lebensmittelpreise ab. Nach dem Flugzeugunglück in Washington ist die Ursache weiter unklar. Mehr als 40 Tote konnten bislang geborgen werden. Inzwischen wurden die Flugschreiber der abgestürzten Passagiermaschine gefunden. Sie werden jetzt ausgewertet. Die Ermittler erhoffen sich Aufschluss darüber, wie es zu dem Zusammenstoß mit dem Militärhubschrauber kommen konnte. Insgesamt waren 67 Menschen an Bord der beiden Maschinen.
Es dürfte nicht unbedingt das Erste sein, was einem einfällt bei der Frage, was angehende Teenager in ihrer Freizeit machen wollen. Aber sich ein Talar anzuziehen und in einem Knabenchor zu singen? Aber diese Chöre haben nun mal eine jahrhundertelange Tradition und wollen diese auch weiterführen. Der Stuttgarter Hymnuschor beispielsweise wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Regelmäßig werden bei Castings und in Schulen neue Stimmen gesucht, werden Jungen lange vor dem Stimmbruch rekrutiert, um Nachwuchs für den Chor zu finden. Und warum es den Knabenchor auch im 21. Jahrhundert noch gibt und was ihn für Jungs von heute attraktiv macht, hat Jenny Rieger mittendrin in Stuttgart mitbekommen.
Noch sind sie ganz normale Jungs. Vielleicht etwas müde nach einem langen Schultag, vielleicht etwas cool kurz vor der Pubertät. In diesem Haus aber werden sie sich verwandeln. Doch erst einmal ruft der Tischkicker. Vincent ist 13, Louis 12. Beide singen seit vielen Jahren bei den Hymnuschorknaben. Dass das nicht alle verstehen, daran haben sie sich längst gewöhnt.
Ja, ach, so ein Knabenchor, das ist doch Quatsch, das ist doch gar nicht modern, das ist...
Nein, modern ist es nicht. Hymnuschor, das heißt sakrale Musik und das seit 125 Jahren. Ein letztes Gerangel am Notenschrank, dann wird es ernst. Generalprobe für das Jubiläumskonzert, kein Platz für Quatsch.
So, meine Herren, bitte sich zu erheben. Auf geht's. So, do, so, langsam rein. So, vorbereiten.
Rainer Homburg leitet den Knabenchor seit 15 Jahren. Ja?
Ein Knabenchor ist ein sehr besonderes Soziotop. Die Kleinen können etwas, was die Großen verloren haben, nämlich hochsingen. Und das führt zu einer ganz besonderen Achtung für die Nachwachsenden.
Hochsingen. Noch ist das normal für Louis und Vincent, dass irgendwann der Stimmbruch kommt, wissen sie. Bis dahin aber genießen sie.
Also wenn du singst, dann hast du halt irgendwie so ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Und dann fühlst du dich gut, dann fühlst du dich fröhlich.
Manchen gelten Knabenchöre als anachronistisch, als aus der Zeit gefallen. Andere halten sie für elitär. Doch der Hymnuschor steht allen offen. Die Jungs werden an den Grundschulen bei Vorsingen ausgesucht. Was zählt, ist allein die Stimme. Und Durchhaltevermögen, stundenlange Proben, fast jedes Wochenende Auftritte und ein Dirigent, der Perfektion will.
Schon. Er erwartet schon eine Leistung, die man bringen muss. Wenn man die nicht bringt, ist halt ein bisschen blöd.
Dass die Jungs durchhalten und zwischendurch auch mal Spaß haben, darum kümmert sich Martina Schwellnuss, Sozialpädagogin und eine Art Mutter der Kompanie. Sie weiß, der Hymnuschor ist eine besondere Welt, die außerdem unter besonderer Beobachtung steht. Denn in den 50er und 60er Jahren kam es auch hier zu Missbrauchsfällen.
Wir haben jetzt ein Schutzkonzept entwickelt und es ist immer wieder Thema. Zumal es ja auch in der Landeskirche früher Fälle gab, die jetzt aufgearbeitet werden. Dann gab es eine Studie, wo wir auch beteiligt waren. Es ist schon Thema.
Am nächsten Tag Gewusel unter dem Altarraum der Stuttgarter Stiftskirche. Noch wenige Minuten bis zum Auftritt. Das bedeutet, Quartettkarten weg, Talare raus.
Wenn ich den Talar anziehe, dann kommt halt so die Stimmung auf, das muss ich schaffen jetzt und so. Weil das Lampenfieber ist halt immer ein bisschen da.
Und dann geht es los. 50 Hymnuschorknaben, junge Stimmen für alte Musik. Wenn Louis, Vincent und ihre Freunde gleich aus der Kirche hinausgehen, werden sie sich wieder verwandeln. Von Hymnuschorknaben in Talaren in ganz normale Jungs. Zumindest bis zum nächsten Auftritt.
Und schon ist der erste Monat des neuen Jahres wieder rum, Claudia. Und mit welchem Wetter beginnt der Februar?
Ingo, gar nicht mal so schlecht. Also morgen wird auch häufiger die Sonne dabei sein. Der Frühling ist nicht mehr so weit weg. Und morgen bekommt man zumindest über der Mitte Deutschlands einen kleinen Vorgeschmack darauf. Denn da wird die Sonne am längsten scheinen. Hier die Sonnenstunden für morgen. 6 bis 8 sind es über der Mitte. Direkt am Alpenrand südlich der Donau 0 bis 2 Stunden. Auch im Nordosten 0 bis 2 Stunden. Da kann es auch ein bisschen tröpfeln. Der Sonntag bringt dann einen noch schmaleren Streifen mit Sonnenschein. Nämlich 6 bis 8 Stunden wohl nur noch im äußersten Süden und Südwesten Nordrhein-Westfalens. Sonst aber auch 2 bis 6 Stunden bis runter in den Südosten Bayerns nördlich. Und südwestlich davon bleibt es einfach bei Nebel, Hochnebel. Wir liegen unter Hochdruckeinfluss. Und daran wird sich auch die nächsten Tage nichts ändern. Dieses Hoch sorgt halt dafür, dass erstens der Wind kaum vorhanden ist. Zweitens kommt aber auch feuchte Luft von der Nordsee. Und dann löst sich dieses Nebelgesuppe der Nacht nicht auf. Dementsprechend nicht ganz so große Chancen für viel Sonne für alle. Jetzt in der Nacht breitet sich eben aus Norden wieder Nebel beziehungsweise Hochnebel aus. Die letzten Wolken verschwinden, dann klar, dann Nebelfelder. So ein paar Tropfen kann es dann morgen tagsüber auch Richtung Nordsee bzw. Ostsee geben, in Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Auch südlich der Donau sind die Wolken kompakt, über der Mitte aber ganz gute Chancen, dass man auch mal längere Zeit die Sonne sieht. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist plus 4 Grad an der Küste bis minus 7 Grad in höher gelegenen Tälern. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen, abhängig davon, ob sich der Nebel auflöst. Im Dauergrau sind es meist nur 1, 2 Grad, sonst aber 3 bis 6 Grad. Der Wind ist halt sehr schwach, deswegen auch keine große Möglichkeit, diese Nebelfelder wahrscheinlich vor allem im Norden aufzulösen. Die nächsten Tage bringen ähnliches Wetter, dichtere Wolken im Nordosten und im Süden am Sonntag halt. Aus den Wolken Richtung Vorpommern fällt auch mal ein bisschen Regen, Höchstwerte 0 Grad im Dauergrau bis zu 6 Grad mit Sonnenschein. Und am Montag nur im äußersten Nordwesten Chance auf Sonne, es ist aber meist trocken.
Und bei mir bleibt der Satz hängen, der Frühling ist nicht mehr weit. Claudia, vielen Dank für diese Aussichten zum Wochenende und soweit. Die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt die Spielfilmserie Next Level.
Und darin geht es um die Berliner Partyszene, dunkle Geschäfte und die Recherchen einer jungen Reporterin.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.